Danke, Jesus, dass du der bist, der uns die Ruhe gibt, dass du der bist, der uns erhält, dass du der bist, der uns stärkt und dass du der bist, der uns auch sensibel macht für dich, für das, was du uns sagen möchtest, für das, was du für uns hast, auch in unserem Alltag, dass du bei uns landen kannst und alle Irritationen verschwinden und wir Klarheit bekommen. Das schenke auch jetzt, wenn wir auf dein Wort hören. Ich danke dir dafür, Jesus. Amen. Ja, Advent, die Adventszeit beginnt. Die alljährliche Frage, was bedeutet eigentlich Advent? Und dann dachte ich mir, oh Mann, so in der Vorbereitung, die Frage, die hat so einen Bart. Was ist eigentlich Advent? Also ich habe die schon so oft gehört. Bin jetzt 56 Jahre alt, habe so ein paar hundert Gottesdienste hinter mir, manche selbst gehalten. Jedes Jahr aufs Neue bekommen wir in der Adventszeit so lateinische Worte zu hören wie Advenire oder Adventus oder wie die alle so heißen. Und das alles nur um dieses banal klingende Wort für Advent in unserem Deutschen, also Ankunft. Wir wollen das Wort ein bisschen aufpäppeln. Ankunft, das ist ja eigentlich ein ganz normales Wort in Deutschland oder in unserem deutschen Sprachgebrauch. Ankunft, die gibt es ja auf jedem Bahnhof. Ankunft auf Gleis 3, 12.35 Uhr, Zug von, was weiß ich, oder auf dem Flughafen, wenn das Flugzeug denn mal kommt, wenn sie nicht gerade streiken, dann kommt es vielleicht aus New York, Ankunft 16.15 Uhr oder was auch immer. Bei jeder Abfahrt gibt es normalerweise eine Ankunft. Bei jedem Abmarsch zu einem Spaziergang oder zu einer Wanderung gibt es normalerweise eine Ankunft. Jede Samenzelle, die zu einer Eizelle abmarschiert, wird normalerweise eine Ankunft haben. Normalerweise wird ein Baby daraus. Und in 9 Monaten hat es dann normalerweise seine Ankunft. Also Ankunft, was ganz Normales in unserem Alltag. Es ist nichts mehr Besonderes, außer es ist die Ankunft der neuen Möbel oder des neuen Autos oder des neuen Smartphones oder was an der ein oder andere so für wertvoll hält. Aber bald werden zum neuen Jahr wieder die Sektkorken knallen und viele werden sich fragen, Ankunft, war da irgendwas? Ja, da war was. Da war diese schwierige Zeit mit der Oma oder der Schwiegermutter, die wir so jedes Jahr hinter uns bringen müssen. Ankunft immer kurz vor Weihnachten. Oder da war diese angespannte Situation in der Familie, deren Ankunft immer so in den Wochen vor Weihnachten ist, weil im Advent soll ja immer alles so harmonisch sein. Aber meistens wird nichts draus, weil wir uns eben auch in der Adventszeit innerlich nicht so schnell umstellen können. Wir sind eben, wer wir sind, nicht? Auch in der Adventszeit. Ankunft. Also diese Erfahrung ist in unserer Gesellschaft mittlerweile so normal geworden, so alltäglich geworden, dass wir über all dem Warten den vergessen haben, wegen dem das eigentlich alles stattfindet. Wegen dem dieses Thema eigentlich da ist. Dieser Advent, bei dem vor Zeiten viel mehr los war, als uns heutzutage diese 4 Kerzen auf einem Adventsgesteck oder im Adventskranz leise, flackernd erzählen können. Vielleicht sollten wir für diese adventliche Ankunft ja ein neues Wort erfinden. Wie wäre es zum Beispiel mit dem englischen Wort Adventure? Ja gut, das ist jetzt nicht unbedingt die wörtliche Übersetzung von Advent, ja, aber es steckt ja zumindest, man hört es ja zumindest schon drin, ja. Adventure, man muss halt ein Päuschen machen. Gut, dem einen oder anderen klingt das vielleicht ein bisschen zu amerikanisch, wobei unsere deutsche Sprache ja ziemlich verdenglischt ist mittlerweile, ja. Also mir ist da so ein Satz eingefallen, wenn zum Beispiel einer vor seinem Notebook sitzt, im Internet einen Download startet und dann ganz relaxed am Chillen ist, weil er gerade seine Playlist streamt, um seinen Lieblingssong zu hören. Gehört alles zu unserer Sprache, ne? Aber wie wäre es mit der deutschen Übersetzung von diesem Wort Adventure? Das wäre doch vielleicht was. Im Deutschen heißt das Wort ja Abenteuer. Abenteuer, das klingt doch mal gut. Und das Interessante an diesem Wörtchen Abenteuer ist, wenn man ein bisschen im Duden schmökert, das sind diese spannenden Bücher, dann sind diese Worte Advent und Abenteuer tatsächlich miteinander verwandt. Beide Worte gehen auf diesen Wortstamm zurück. So, und jetzt haben wir es wieder. Advenire. Wir sind wieder beim Lateinischen angekommen. Also könnten wir anstatt von Adventssonntagen doch in Zukunft von Abenteuersonntagen sprechen. Das heißt, die erste Kerze brennt, wir haben den ersten Abenteuersonntag und dann kommt der zweite Abenteuersonntag und so weiter. Und nach all diesen abenteuerlichen Wochen, und im alten Israel war das auf jeden Fall so, wahrscheinlich auch so wie in vielen deutschen Haushalten auch, abenteuerliche Wochen, nach all diesen abenteuerlichen Wochen, da folgt dann so quasi als Höhepunkt der Heilige Abend. Wenn man es genau bedenkt, dann war das ja schon eine abenteuerliche, eine atemberaubende Geschichte, die sich um diese Ankunft des einzig geborenen Sohnes, des lebendigen und des heiligen und allmächtigen Gottes so gerankt hat. Da gab es ja diese Frau und diesen Mann, Maria und Josef, beide waren verlobt. Also das hieß ja zur damaligen Zeit noch, dass weder die Maria mit einem Mann noch der Josef mit einer Frau geschlafen hat bis dato. Also beide waren so jungfräulich oder jungmännlich, wie man das so nennen will. Und ich denke, die beiden haben sich wirklich aufeinander gefreut. Da gab es so eine baldige Hochzeit in Nazareth, in Galiläa. Und dann kommt in diese ganze schöne, harmonische Atmosphäre ein Bote von höchster Stelle. Einer der höchsten Engel Gottes, der Erzengel Gabriel. Eines Tages steht er bei der Maria im Wohnzimmer und er überbringt folgende Nachricht des Gottes, der über Himmel und Erde regiert. In Lukas 1 können wir das nachlesen. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel, wie soll das zugehen, da ich davon keinen Mann weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Also ich dachte mir so, wow, das riecht doch nach Abenteuer. Wenn ich dann meine Kinderzeit denke und ich glaube, in den Dörfchen des alten Israels war das kein Haar anders. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen, im fränkischen Württemberg. Und in diesem Dorf, da hatte alles seine festgelegten Sitten und Gebräuche. Das war noch in den 60er Jahren, ja. 70er Jahren des vergangenen Jahrtausends, also lange her, ja. Und diese Sitten und Gebräuche, die galten auch für das Verlieben, Verloben und Verheiraten. Und was bei uns auf keinen Fall passieren durfte, das war, dass eine unverheiratete Frau plötzlich schwanger wurde. Undenkbar. Eine sehr große Schande für diese Frau selbst. Und natürlich auch für die Familie, zu der diese Frau gehörte. Die Folgen einer unehelichen Schwangerschaft, die kamen schon fast einer Ächtung gleich. Natürlich wurde die Frau zum Gesprächsthema des ganzen Dorfes. Naja, man war ja auch besorgt um sie, nicht? Muss man ja auch reden, sich austauschen. Und dann wurde in diesem Zug natürlich danach geforscht, welcher Kerl denn diese Frau geschwängert hat. Denn der musste sie auf Biegen und Brechen heiraten. Das ist ganz klar. Und dabei spielt es keine Rolle, ob er sie liebt oder nicht. Da gab es diesen tollen Satz, die Liebe kommt schon irgendwann dazu. Erst wird geheiratet. Das war so. Wobei das natürlich nur dann gegolten hat, wenn der Mann selbst unverheiratet war. Sonst wurde es, gelinde gesagt, etwas kompliziert. Man erzählt sich, dass manche Pärchen, denen die Heirat eigentlich verboten war, dass die diese Schande bewusst auf sich genommen haben, um heiraten zu müssen. Das ist auch nicht dumm. Aber das nur nebenbei. Auf jeden Fall, es war eine ganz heikle Sache. Und die wurde von der Gesellschaft mit harten Maßnahmen geahndet. Und ich glaube nicht, dass Maria so naiv war, dass sie diese Dinge nicht auf sich zukommen sah. Damals. Und zwar schon in dem Moment, als der Engel Gabriel ihr mitteilte, dass sie schwanger werden würde, obwohl sie noch mit keinem Mann geschlafen hatte. Also das Ganze hört sich wirklich abenteuerlich an. Und auch all das, was in der Folgezeit noch kommen sollte, die Volkszählung, die Kaiser Augustus ausgerufen hat. Jeder musste in das Dorf seiner Urväter zurückgehen, um sich dort in Listen eintragen zu lassen. Dann die lange Reise auf einem Lasttier, die das zur Folge hatte. Dort in Bethlehem angekommen, die vergebliche Suche nach einer angemessenen Unterkunft. Schließlich war Maria zu der Zeit dann schon hochschwanger. Da hätte es doch ein gut ausgestattetes Zimmer gebraucht, eine gute Umgebung, jemand, der bei der Geburt fachfreulich zur Hand geht. Stattdessen die Geburt des Sohnes in einem mickrigen Stall mit all den darauf folgenden Erlebnissen mit Hirten, mit Weisen, mit der Verfolgung durch Herodes und so weiter. Also all das ist eine abenteuerliche Geschichte, die müsst ihr mal wieder lesen jetzt in dieser Zeit, auf jeden Fall in den verschiedenen Evangelien auch, damit man sie von verschiedenen Seiten her auch sehen kann. Und ich denke, die hat Gott extra geschrieben, damit wir darauf aufmerksam werden. Also ich glaube, das war mindestens einer der Gründe dafür. In Wirklichkeit hätte es doch alles viel harmonischer ablaufen können. Irgendwie organischer, finde ich, hätte sich so das eine in das andere fügen können. Vielleicht hätte es auch irgendwie hoheitlicher ablaufen können. Schließlich sollte doch in dieser Szenerie nicht irgendwer auf die Welt kommen. Der zukünftige Erlöser, Befreier, Heiland der ganzen Welt sollte doch da kommen. Das bedeutet, in diesem Fall hätte es doch eigentlich auch ein Grand Hotel sein müssen. Mit einer Suite, Dienerschaft, gute Hebamme, wohltemperiertes Wasser, parfümierte Windeln, was auch immer. Aber all das sollte nicht geschehen. Und das wäre zu normal gewesen. Wäre nicht aufgefallen. Nein, es sollte Advent sein. Nicht nur die Ankunft, sondern vor allem ein Abenteuer. Ein Abenteuer, in das jeder Mensch eine Einstiegsmöglichkeit bekommen sollte. Ein Einstieg in ein Leben voller Abenteuer. Ein göttlich arrangiertes Abenteuer, das die Möglichkeit in sich trägt, ein Leben vollkommen zu verändern. Diese einfache Frau, diese Maria, die hat es verstanden. Vielleicht geschah es bei ihr durch diesen Besuch des Engels Gabriel. Also ich denke, das muss ein richtig, richtig beeindruckendes Erlebnis für sie gewesen sein. Schließlich besucht dich nicht jeden Tag ein Engel von solch hohem Rang. Er war einer der Erzengel. Da gibt es nicht viele davon. Michael ist auch einer. Luzifer war auch einer. Der Lobpreisengel. Und wenn ein solcher Bote dich besucht, ich glaube, dein Leben ist dann nicht mehr wie zuvor. Also wünsche ich euch es einfach mal, dass wenn ihr so im Wohnzimmer sitzt, dass dann Gabriel zu euch kommt, um euch was zu sagen hat. Und ich glaube, dass Maria auch deshalb diese wunderbaren Worte, diese adventlichen Worte, nenne ich sie mal, gesungen hat, die wir nachlesen können im Neuen Testament der Bibel. In Lukas 1, 46 bis 55, dort singt sie, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gott meines Heilands. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat, zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Also was ich da lese, das hört sich alles andere als normal an. Abenteurern würden die Augen funkeln, wenn sie solche Sätze zu hören bekommen. Und ich würde mich freuen, wenn das heute auch so geschehen könnte, dass so die Augen unserer Herzen zu funkeln beginnen, wenn wir das jetzt noch ein bisschen vertiefen. Ich möchte diesen Lobgesang der Maria, so heißt er nämlich, aus Lukas 1, aus diesem ganzen Abenteuer so ein bisschen herausgreifen. Und das möchte ich gerne so in drei Themenkreisen tun, mit denen wir es im Advent zu tun bekommen. Advent hat nämlich mit Freude zu tun. Und Advent hat mit Macht zu tun. Und Advent hat auch mit Heilung zu tun. Advent hat mit Freude zu tun. Maria singt, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gott meines Heilands. Meine Seele erhebt den Herrn. Ich denke, wir würden es heute mit etwas anderen Worten ausdrücken. Mit dem Wort Seele, ich denke, da können die meisten von uns noch was anfangen. Aber bei dem Wort erheben in diesem Zusammenhang, ich glaube, da wird es schon ein bisschen schwieriger für den einen oder anderen in seinen Vorstellungen. Wir erheben unsere Hand, wenn wir uns zu Wort melden. Oder manche erheben sich auch nachher wieder von ihrem Stuhl, um wieder nach Hause zu gehen. Kennen wir es auch. Menschen können sich auch als Volksgruppe erheben gegen ein Regime zum Beispiel. Geschieht weltweit immer wieder. All das kennen wir, aber den Herrn erheben, da tun sich manche schon schwerer. Den Herrn erheben, aber keine Angst, Hilfe naht. Auf meiner Suche nach Erklärungen habe ich, ich sag's mal so, fast aus purer Verzweiflung, mal meine beiden Wörterbücher zur Hand genommen. Ich habe da zwei, die empfehle ich jedem, der ein bisschen in der Bibel nachforschen will. Es sind wieder Duden, tut mir leid. Herkunftswörterbuch und Bedeutungswörterbuch habe ich immer jedem empfohlen. Wenn einer ein bisschen forschen will, da findet man es, da muss man nicht Griechisch oder Hebräisch können. Geht auch im Deutschen ganz, ganz gut. Und da bin ich auf interessante Zusammenhänge gestoßen. Die Worte heben und haben gehen im Deutschen auf die gleiche Wortwurzel zurück. Das heißt, für mich jetzt aus diesem Zusammenhang, dieser Satz, dass derjenige, der seinen Gott in seiner Seele erhebt, dass der ihn damit auch hat. Aber nicht im Sinne von Besitzen, sondern in dem Sinne, dass dieser Gott mein Vater ist und ich sehr froh bin, dass ich ihn habe. In dem Sinne. In einem ersten Schritt könnte man also der Maria Folgendes in den Mund legen: Meine Seele hat einen Gott. Erster Schritt. Das bedeutet, sie ist jetzt in dieser Situation nicht auf sich selbst gestellt. Das steckt da drin. Sie muss die Dinge nicht selbst mit sich ausmachen. Sie muss diese nicht ganz einfache Situation nicht allein durchstehen. Sie muss sich nicht von Sorgen regelrecht zerstören lassen. Sie hat diesen Gott des Himmels und der Erde auf ihrer Seite. Das ist doch was. Und Maria hat ja sogar noch mehr. Sie hatte diesen Gott in seinem Sohn Jesus Christus ja sogar in ihrem Leib. Näher kann man Gott ja kaum kommen. Und das war so eine wunderbare Sache, dass sogar dieser ungeborene Johannes der Täufer im Bauch seiner Mutter zu hüpfen beginnt vor Freude, als die beiden Mütter sich zum ersten Mal begegnet sind. Also wir halten fest, Maria hat den einzig wahren Gott für ihr Leben. Wow. Aber das ist es noch nicht gewesen. Wir kennen das auch heute noch, dass ab und zu mal jemand in den Adelsstand erhoben wird. Wenn das geschieht, dann wird ein ganz normaler Mensch plötzlich zu etwas ganz Besonderem. Er bekommt einen besonderen Titel, er hat Eingang in ein besonderes Umfeld, bekommt auch besonderen Wohlstand normalerweise, das geht auch damit einher. Meine Seele erhebt den Herrn. Bei diesen Worten hat die Maria ihren wunderbaren Gott vor Augen. Denn der hat den, der ihr, ja, ich will es so sagen, fast schon in ihr Herz gemeißelt hat, dass er es gut mit ihr meint. Auch dann, wenn die Situation, in die sie geraten wird, nicht einfach für sie sein wird. Dieser wunderbare Gott ist jetzt einfach auf ihrer Seite. Und dieses Wissen in ihrem Herzen, das bewegte sie vermutlich dazu, dass sie ihren Vater im Himmel in einen ganz besonderen Stand erhebt. Ganz tief in ihrem Herzen. Dort wird dieser Gott für sie geadelt. Dort erhält er Rang und Namen in ihrem Leben. Dort erhält er die Regentschaft über ihr Leben und das für alle Zeiten. Wenn das geschieht, dann heißt das damals wie heute, das eigene Ego wird in Zukunft nicht mehr regieren. Nicht mehr Maria wird den Weg bestimmen. Jetzt gibt Gott den Ton an. Er ist in ihrer Seele geadelt worden, in den Mittelpunkt gerückt worden. Ein unbeschreiblich schöner Vorgang, wenn das in einem Menschen vor sich geht und ohne Zwang. Das ist was ganz Wichtiges. Unser Gott und Vater wird uns nicht zwingen. Das macht er nicht. Die Entscheidung für ein Leben im Reich des Vaters, die ist freiwillig. Ob du mit ihm gehen willst, ob er die Richtung angibt, ob er den Ton angibt, das ist freiwillig. Du kannst dich entscheiden, ob du das tun willst oder nicht, ob du selbst leben willst, selbstbestimmt leben willst oder ob du Jesus die Regentschaft geben willst. Es ist freiwillig. Denn nur dann, denke ich, ist das auch eine Entscheidung, die mit Freude verbunden ist. Nur wer ein freiwilliges Ja hat zu dieser Beziehung zu Jesus, der kann sich darüber dann auch freuen. Über diesen Herrn freuen. Und nur auf diese Weise, denke ich, kommt Jesus auch als der Erlöser, der Befreier und der Heiland und Heiler in dein Leben. Als einer, der den Geist erlöst, die Seele und den Leib befreit und heilt. Ich denke, vor allem das soll in dieser Adventszeit wieder deutlich werden. Darum haben wir diese Zeit. Jesus hat kein Abenteuer gescheut, um zu uns zu kommen. Und jetzt können sich alle freuen, die heil in ihrem Leben geworden sind. Denn Advent hat mit Freude zu tun. Advent hat aber auch mit Macht zu tun. Das ist der zweite Themenkreis. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind, in ihres Herzens sind. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Ich habe mich gefragt, wie kann solch ein einfacher Mensch solche Sätze sagen? Wo kommen die her? Maria hat das, was sie beschreibt, hier doch gar nicht selbst erlebt. Man könnte sagen, also in Bezug auf das kann sie doch gar nicht mitreden. Und doch ist sie zu solchen, ich nenne solche Sätze atemberaubende Sätze. Sie ist dazu in der Lage. Ich würde sagen, das geschieht aus einer übernatürlichen Beziehung heraus zu einem übernatürlichen Gott. Und das hängt dann auch wieder ganz eng damit zusammen, sich mit den Worten und Taten dieses Gottes auch auseinanderzusetzen. Wer sich so an seinem Gott erfreuen kann, der möchte doch auch wissen, was das für ein Gott ist. Das hat allerdings zur Folge, gerade in unserer Zeit, dass wir uns mit den Worten Gottes auch beschäftigen sollten. Also mit der Heiligen Schrift, mit der Bibel. Maria hat sich in den Schriften des Alten Bundes richtig gut ausgekannt. Also das wird in diesen Worten deutlich, die sie so in ihrer Freude ausspricht. Es sind nahezu alles Zitate. Und das macht die spontan. Zitate aus dem Psalmen und Zitate aus dem ersten Buch Mose. Das hat mich persönlich sehr fasziniert. Also ich könnte keinen so spontanen Lobgesang dieser Art anstimmen, auch wenn er nur in Worten wäre. Und ich wäre auch nicht in der Lage, ganz spontan diese Worte aus Psalm 34, Psalm 103, Psalm 107, Psalm 147, 1. Mose 11, 17 und 18 spontan zu einem Loblied zusammenzustellen. Muss man sich mal geben. Und Maria hat es getan. Die hat diese Worte einfach parat. Wow. Wie oft mag sie diese Worte schon gebetet haben? Wie oft hat sie den Gott in seiner Größe und Allmacht wohl auf diese Weise schon angeschaut? Vielleicht war sie da auch deshalb so schnell bereit, sich diesen Gedanken Gottes einzufügen, Mutter seines Sohnes zu sein, mit allen Konsequenzen, die das in der namenheiligen Zeit bedeutet hat. Aber auch in dieser Kultur war der allmächtige Gott präsent. Advent hat auch mit Macht zu tun. Wenn Advent ist, ja, dann bei dieser Ankunft, bei diesem Advent, da kommt ja nicht irgendwer, das habe ich vorhin schon gesagt. Es kommt der allmächtige Gott. Und der hat schon mit seinem Arm schon ganz viel bewegt in dieser Welt. Die Israeliten, die können davon ein Lied singen. Die Befreiung aus der Gefangenschaft in Ägypten ging nur mit Gottes starkem Arm. Da ist halt ein Volk ausgezogen in ein anderes Land. Aber man muss sich mal klar machen, das waren über 2 Millionen Menschen. Und die von einem Land herauszuführen und in ein völlig unbekanntes Land hineinzuführen, das geht nur mit Stärke, das geht nur mit Kraft, mit Macht. Gott hat sie. Im Psalm 105, 37 ist über den Auszug zu lesen, er führte sie heraus mit Silber und Gold und es war kein Gebrechlicher unter ihren Stämmen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Sklavenvolk während der Sklaverei Reichtümer auf die Seite schaffen kann. Und dass sie dann beim Auszug einfach nur ihr Silber und Gold ausbuddeln müssen, um es dann mitzunehmen. Und ich glaube nicht, dass man bei der täglichen Sklavenarbeit immer gesünder wird. Kann ich mir nicht vorstellen. Also wenn ich mich da so sehe, wenn ich so vor der Druckpresse in dem Textilstickerei stehe, gesünder werde ich dabei nicht, glaube ich. Und dann, weil man ja bei der Sklavenarbeit gesund wird, ist man pünktlich zum Auszug alle kerngesund. Vom Baby bis zum Greisen. Und die sind dann alle so ausgezogen. Alle kerngesund. Nee, das kann nicht so gewesen sein. Und es war auch nicht so. In den Berichten über den Auszug in Ägypten heißt es, die Juden wurden in Ägypten geknechtet, versklavt, missbraucht. Aber dann kam der allmächtige Gott. Dann hat er sein Volk erlöst und befreit. Erlöst aus der Sklaverei, befreit von Abhängigkeit und Armut und körperlich rundum geheilt. Ich dachte mir so, als ich das so betrachtet habe, das ist wie so ein kühler, herrlicher Schatten im Sommer, der dem vorauseilt, was Generationen später in Jesus Christus für alle Menschen Wirklichkeit werden sollte. Was für eine grandiose Liebe und Macht. Und alle, die sich diesem Gott stolz entgegenstellen, sagen, nö, mit dir will ich nicht, ich will mein Leben selbst. Die meinen, ihn ignorieren zu können, sagen, nö. Die wird er zerstreuen und eines Tages richten. Er sucht sich heraus, wer auf den Regierungsbänken und den Herrschersesseln in dieser Welt sitzt. Das müssten schon manche Könige, vor allem auch in Israel, richtig, richtig herzhaft spüren und bitter erleben. Und dabei hat er zum Beispiel keinen Nebukadnezar gefragt, diesen babylonischen König, oder Belsazar, als er sie von ihrem Thron gestoßen hat. Er hat den medo-persischen König Artaxerxes nicht gefragt, als er ihn dazu benutzt hat, dass Jerusalem wieder aufgebaut wird. Der musste sein Geld und Material und was weiß ich was alles geben. Er versorgt die Hungrigen. Er lässt die Reichen ins Leere laufen, wenn er es für richtig hält. Und darum hat er niemanden gefragt, als er diesen genialen Erlösungsplan in Jesus Christus umgesetzt hat. Er kam zu Maria. Mit ihr hat er sich besprochen. Hat ihrem Verlobten ein paar entscheidende Tipps gegeben, damit er auch draufkommt, worum es geht. Und schon konnte die Geschichte in seinem Sinne losgehen. Und der Rest der Welt, der konnte es nur noch staunend zur Kenntnis nehmen. Gott sandte seinen Erlöser und niemand konnte ihn von diesem Plan abbringen. Denn Advent hat auch mit Macht zu tun. Und schließlich noch der dritte Themenkreis, mit dem wir es im Advent zu tun bekommen. Advent hat mit Heilung zu tun. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern, Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Also wenn ich so an uns Menschen denke, also nicht nur die Menschen im alten Israel, dann bin ich immer wieder von dem überrascht, was auch in den Worten der Maria hier zum Ausdruck kommt. Gott kennt die Menschen wie kein Zweiter, hat sie ja schließlich geschaffen. Und da entzieht sich es einfach meinem Verständnis, dass Gott sich immer wieder auf diese unzuverlässigen Menschen einlässt. Das ist ja schon bei Adam und Eva schiefgegangen, damals im Paradies. Also ich habe den Eindruck, dass ich einen ausgeprägten, für manche Leute einen zu ausgeprägten Gerechtigkeitssinn habe. Und deshalb frage ich mich, warum hat Gott immer wieder von einem aus meiner Sicht einfach gerechten Umgang mit den Menschen abgesehen und sein großes Erbarmen walten lassen? Das ist doch ungerecht. Sehe ich mich noch als Kind stampfen so, glaube ich. So, ja. Wenn Gott wirklich gerecht handeln würde, habe ich vor ein paar Wochen schon mal angedeutet in der Predigt, dann wäre der Raum hier leer. Dann würde ich euch nichts erzählen über das Abenteuer Advent. Wir wären längst alle gestorben. Das ist, was Paulus in Römer 6 schreibt. Denn der Sünde Sold ist der Tod. Der Lohn der Sünde, der Lohn für jedes falsche Wort, jeden falschen Gedanken. Wenn du jetzt da sitzt und denkst, was ist das für eine langweilige Predigt? Zack! Das war's schon. Das ist jetzt heftig gewesen, ne? Ja. Das ist eine Tatsache, die einen Philosophen zu einem ganz spannenden Satz veranlasst hat. Er schrieb, die einzige Chance des Menschen ist die Ungerechtigkeit Gottes. Ich sag's nochmal. Die einzige Chance des Menschen ist die Ungerechtigkeit Gottes. Würde Gott aus menschlicher Sicht handeln, gerecht handeln, wären wir tot. Aber genau darum geht's ihm nicht. Es ist nicht sein Ziel, jeden Menschen tot zu sehen. Ganz im Gegenteil. Was wäre denn das Resultat dieser Art des Umgangs mit den Menschen? Kein einziger hätte die reale Chance, wirklich heil zu werden. Kein einziger Mensch hätte eine reale Möglichkeit, mit diesem Schöpfer in Verbindung zu treten, eine erfahrbare Beziehung zu ihm zu bekommen. Wozu würde der Mensch dann noch auf dieser Erde leben? Eigentlich nur noch dazu, sich kurz am Leben zu vergnügen und dann wegen irgendeinem Fehltritt tot umzufallen. Das wäre es gewesen. Das wäre die Bestimmung, wenn er überhaupt so alt werden könnte, um umfallen zu können. Also ich glaube, auch Babys können sich schon den einen oder anderen Fehltritt leisten. Paulus schreibt aber an seinen Mitarbeiter Timotheus, in 1. Timotheus 2, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, erlöst werden, befreit werden. Da steht so ein spannendes griechisches Wort, so heißt es. Ein Multiwort nennt man das. Da steckt das alles drin. Wenn dieses Wort auftaucht, wenn du gerettet liest oder geheilt liest, dann steht da meistens im Neuen Testament dieses Wort und dann heißt es immer auch das alles andere. Bei gerettet ist geheilt und befreit dabei. Wenn du geheilt liest, ist gerettet und befreit dabei und so weiter. Ja. Also Gott will, dass alle Menschen gerettet, geheilt und befreit werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wer ist die Wahrheit? Jesus Christus. Also alle rundum heil werden und Jesus kennenlernen. Das ist der Wille Gottes. Gott möchte nicht, dass wir nur in diesem kleinen Erfahrungshorizont von Vergnügen und Sterben leben. Er möchte nicht, dass Menschen auf sich selbst angewiesen ihr Leben fristen müssen. Sich am irdischen Leben zu vergnügen, das ist ja nur so lange schön, solange es den Menschen wirklich gut geht. Frei nach dem Motto, es geht immer alles so lange gut, wie es einem eben gut geht. Wenn dann aber die Tiefen des Lebens um die Ecke kommen, die kündigen sich ja meistens nicht an, sind plötzlich da, dann ist es nicht mehr nur schön, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Gott möchte, dass Leben auch lebenswert ist. Hat er uns in seinem Wort zugesagt. Johannes 10, Vers 10, könnt ihr es nachlesen. Ich bin gekommen, damit sie das Leben und volle Genüge haben sollen. Das hat Jesus gesagt. Gott möchte, dass sich unsere Lebensqualität erhöht, auch und gerade in den Zeiten, in denen es eben nicht auf den Höhenwegen des Lebens entlang geht. Und hohe Lebensqualität, das ist doch nicht gleichzusetzen mit den Höhenwegen des Lebens. Wer zur Erkenntnis der Wahrheit kommt, und Jesus Christus ist die Wahrheit, wer also die Wichtigkeit des Erlösers, des Befreiers, des Heilers Jesus Christus für sein Leben erkennt, der wird diese Wahrheit erkennen, dass Lebensqualität nicht mit permanenten Höhenwegen gleichzusetzen ist. Das kann so sein und das ist herrlich, wenn das so ist. Klar, wer steht denn morgens auf und sagt, hoffentlich wird es heute richtig bescheiden. Will doch keiner. Ist doch schön, wenn man auf den Höhenwegen des Lebens entlang geht. Aber wenn manche denken, na, ich habe nur eine gute Lebensqualität, wenn alles toll läuft, und das ist Quatsch. Wer Jesus kennenlernt, der wird merken, dass das so ist. Aber diese Erkenntnis, die kann ich niemand in die Tasche stecken. Auch heute nicht. Niemand überstülpen. Zu dieser Erkenntnis musst du als Mensch selbst kommen. Du musst es zulassen, dass sie dein Herz erreicht. Dass du nur in Jesus wirklich erlöst, befreit und geheilt sein kannst. Dass du nur in Jesus von allem erlöst werden kannst, was in deinem Leben jemals vorgefallen ist. Dass du nur in Jesus von allem befreit werden kannst, was durch Abhängigkeiten, durch Gewohnheiten dein Leben lähmt. Und dass die Wunden des Lebens nur durch die Beziehung mit Jesus wieder verheilen können. Weil er am Kreuz gesagt hat, in meinen Wunden seid ihr heil geworden. Auch wenn mit Jesus nicht gleich alles Friede, Freude, Eierkuchen ist in Leben und Beziehungen. Irdisches Leben ist und bleibt irdisches Leben. Ganz klar. Die Erkenntnis, dass ein Mensch nur durch Jesus frei und heil werden kann, muss in ihm selbst reifen. Und das muss auch in uns Nachfolgern immer wieder heranreifen oder manchmal vielleicht auch einfach weiterreifen, sich vertiefen. Und darum hat Gott das alles in so ein wunderbares Abenteuer gepackt. Dass er so einzigartig präsentiert, weil er nichts lieber möchte, als dass Menschen in ihre Bestimmung zurückkehren. Oder um diesem schönen Bild von der Rita zu reden, dass die Tauben landen können in unserem Leben. Dass Menschen völlig heil werden durch die Beziehung des Geschöpfes zu ihrem Schöpfer. Eine Liebesbeziehung, die mit menschlichen Worten überhaupt nicht zu beschreiben ist. Maria hat es in ihrem Lobgesang gar nicht mit eigenen Worten versucht. Ich glaube, sie wäre vermutlich ja, genauso gescheitert wie ich, wenn ich es versucht hätte. Sie verwendet deshalb Worte, die von Gottes Geist inspiriert sind. Und dadurch kann sie das auch wirklich ausdrücken, was ein Leben mit diesem wunderbaren Gott wirklich ausmacht. Ich glaube, sie hat zur damaligen Zeit schon erkannt, was Advent in seiner Tiefe wirklich bedeutet. Auch wenn sie das Wort Advent noch nicht kannte und es auch nicht benutzt hat. Dennoch glaube ich, dass sie etwas von diesem Abenteuer geahnt hat, das auf sie zukommen würde, wenn sie diesem, ich sag mal, wunderbaren Engel ihr Ja-Wort geben würde auf die Gedanken Gottes. Ich bin Maria dankbar, dass sie ihr Ja gegeben hat, dass sie nicht auf sich selbst geachtet hat, auf ihren guten Ruf und dass es ihr gut geht und dass sie es gemütlich hat in ihrem Leben und. Und ich finde auch ihr Lobgesang auf den Gott des Himmels ist ganz, ganz toll. Schön. Und er hat uns dreierlei zu sagen. Advent hat mit Freude zu tun. Vielleicht können wir auch mit wie Maria ausrufen, mein Geist ist in Jubel geraten über Gott, meinen Heiland. Und das nur darum, weil Jesus für jeden von uns auf die Erde gekommen ist. Er hat auch das letzte Dreckloch nicht gemieden, damit wir Erlösung, Befreiung und Heilung erleben können. Advent hat mit Macht zu tun, hat dieser Lobgesang zu sagen. Damals kam nicht irgendwer auf die Erde. Und auch heute, wenn der Teufel noch sein Unwesen treiben mag auf dieser Erde, Er wird nicht den Sieg behalten, weil der lebendige und der heilige und allmächtige Gott in Jesus Christus den Sieg errungen hat. Amen. Ja. Und unsere Aufgabe als Christen ist, dieses Land einzunehmen. Wie nehmen wir es ein? Indem wir rummarschieren. Denn alles Land, das wir betreten, ist Gottes Land, weil wir Töchter und Söhne Gottes sind. Das ist der Sieg Jesu. Und Advent hat mit Heilung zu tun. Heilung, die Jesus nicht nur versprochen hat, sondern die er in unser Leben bringen möchte. Ganz bestimmt. Auch wenn es bei dem einen oder anderen von uns noch zwickt und zwackt und wir Dinge haben, wo wir sagen, oh nee, darf's gar nicht geben. Ich glaube daran, dass Jesus Heilung bringen möchte und dass er es auch tut und auch heute noch tut. Und weil ich das glaube, wünsche ich jedem von uns in dieser Adventszeit, die jetzt kommt, dass es nicht nur Trubel ist und nicht nur Stress und Hetze und was auch alles, sondern dass dieser Advent vor allem die Geborgenheit, die Gelassenheit und das Heil Gottes in unser Leben bringen möge. Und vor diesem Hintergrund können wir jetzt Abendmahl feiern. In Jesu Namen. Amen.